Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Maximilian Brose. Schön, dass Sie dabei sind. Blicke in die Vergangenheit, die sind einerseits kostbar, aber oft auch schwer zu erhaschen. Doch jetzt ist es einem Forschungsteam gelungen, einen Blick in die letzten Jahrtausende von Säbelzahnkatzen zu werfen, bevor diese ausgestorben sind. Gleichzeitig bedroht der Klimawandel gerade mehrere hunderte Jahre altes Wissen im Amazonas-Regenwald. All das gleich Thema bei uns. Jetzt geht es aber erstmal um eine Technologie, die in naher Zukunft Menschen mit bisher unheilbaren Krankheiten helfen könnte. Nämlich die Gentherapie. Doch bei all den Chancen wurden jetzt auch Gefahren einer solchen experimentellen Therapie öffentlich. In China ist im vergangenen Jahr ein 6-jähriges Mädchen an den Folgen des experimentellen Base-Editing-Verfahrens gestorben. Ein tragischer Fall, der unter Verschluss gehalten wurde. Jetzt ist er aber durch Recherchen von Science und Reaction Watch ans Licht gekommen. Volkert Wildermuth, der hat die Lage für uns im Blick und der ist mir jetzt aus Berlin zugeschaltet. Volkert, warum wurde das Mädchen in China behandelt?
Ja, dieses Mädchen ist unter dem Namen Mai bekannt. Im Alter von 4 Jahren entwickelte sie Probleme, etwa beim Zeichnen und beim Sprechen. Umfangreiche Untersuchungen zeigten dann, in ihrem CHD3-Gen gab es einen einzigen fehlerhaften Buchstaben. Und das kann später zu Herzproblemen führen, zu Krampfanfällen und auch zu einer niedrigeren geistigen Leistungsfähigkeit. Mai hatte aber einen eher milden Verlauf. Trotzdem wollten ihre Eltern Mai alle Chancen bieten. Sie hörten in einer betroffenen Gruppe auf WeChat von Zilong Chiu, einem Hirnforscher, der mit Base-Editing Gendefekte korrigieren wollte.
Aber dann erklär doch mal, was ist dieses Base-Editing?
Das ist eine Abwandlung von CRISPR. Diese Genschere durchtrennt beide Stränge der DNA. Das kann aber dazu führen, dass ganze Stücke wegfallen oder andere eingesetzt werden. Ein zu grobes Werkzeug für Mai. Base-Editing durchschneidet nur einen DNA-Strang und tauscht dabei einen einzigen genetischen Buchstaben gezielt aus. Theoretisch sollte das weniger Nebenwirkungen verursachen. Und bei dem Baby KJ Muldoon in den USA hat das auch zum ersten Mal geklappt. Das galt als einer der wichtigsten wissenschaftlichen Durchbrüche 2025.
Und was hat das chinesische Team jetzt anders gemacht?
Ja, vieles war ähnlich, aber es braucht ein anderes Transportvehikel. Bei KJ Muldoon wurden Fetttröpfchen verwendet, weil es da darum ging, die Leber zu reparieren. Für das Gehirn mussten sich die chinesischen Forschenden für einen anderen Weg entscheiden, für ein eigentlich harmloses Trägervirus, ein adeno-assoziiertes Virus. Und in Tierversuchen funktionierte das auch. Bei Mäusen mit demselben Gendefekt haben sich die Symptome mit dem Verfahren verbessert und bei Affen erreichte das Trägervirus viele der relevanten Nervenzellen.
Aber was ist dann bei Mai schiefgelaufen?
Ja, Mai wurden am 23. März 2025 die Viren mit dem nur für sie entwickelten Base-Editing in die Rückenmarksflüssigkeit gespritzt, damit sie möglichst auf direktem Weg das Gehirn erreichen. 3 Tage später entwickelte sie ein Fieber, das ist eine normale Reaktion auf diese adeno-assoziierten Viren, kurz AAV. Nur dass das Fieber bei Mai nicht wieder nachließ, ihre Nieren versagten. Eine Woche später starb sie auf der Intensivstation. Im Nachhinein hat wohl die hohe Virendosis, 1000-mal mehr als bei einer Impfung, eine Immunreaktion ausgelöst. Es bildeten sich Komplexe aus Antikörpern und Viren, die unter anderem feinste Äderchen in der Niere verstopften und so zumeist Tod führten.
Und war das jetzt ja ein tragisches Schicksal oder menschliches Versagen?
Wohl eher Letzteres. Es gibt eine ganze Reihe von Unstimmigkeiten. Das fängt bei den $860.000 an, die die Eltern für die Behandlung gezahlt haben. In China sollen Gentherapien eigentlich kostenlos sein. Dann ist die Frage, weshalb Mai überhaupt mit einer solch experimentellen Gentherapie behandelt wurde, denn ihr Krankheitsverlauf galt ja eigentlich als milde. Später in der Aufklärung war offenbar auch nie von dem Risiko des Todes die Rede. Dabei hatte einer der Versuchsaffen Nierenprobleme entwickelt. Davon erfuhren aber weder die Eltern noch die Ethikkommission, die den Therapieversuch bewerten musste. Im Grunde sind diese Nierenprobleme eine bekannte Nebenwirkung von AAVs, die sehr selten auftritt, aber etwa auch bei uns bei der zugelassenen Gentherapie Zolgensma. Deshalb werden die Patienten hierzulande engmaschig überwacht und können dann meist gerettet werden, dass es in China nicht passiert. Es gab dann auch keine öffentliche Untersuchung. Die Klinik musste nur eine Strafe von $3.600 zahlen. Nach diesem Science-Bericht wird es aber nochmal eine Überprüfung geben. Man muss sagen, diese Tiertherapieversuche sind aus gutem Grund mit strengen Regeln versehen, auch in China, aber die wurden dort offenbar nicht eingehalten.
Das sagt Volkert Wildermuth. Und wir schauen jetzt in den Amazonas-Regenwald, einem der artenreichsten Lebensräume unseres Planeten. Aber die Region, die ist auch ein riesiger Wissensspeicher. Hunderter indigener Gruppen, nämlich dazu, welche Pflanzen sie als Nahrung, Medizin oder Baumaterial nutzen können. Doch eine Studie im Fachmagazin Nature, die zeigt nun, der Klimawandel könnte viele dieser Pflanzen ja aus den Gebieten verdrängen, in denen sie seit Generationen genutzt werden. Und auch die indigenen Völker, ihre Sprache und ihr kulturelles Wissen setzt der Klimawandel unter Druck. Dagmar Röhrlich hat sich das für uns genauer angeschaut.
Es ist jeden Morgen dasselbe Ritual. Im Nordwesten Amazoniens raspeln die Männer der Kofan-Gemeinschaft die Rinde der Liane Paulinia Yoko, kurz Yoko genannt, und kneten die Fasern in kaltem Wasser, bis es sich milchig verfärbt, erzählt Rodrigo Camara-Lerett von der Universität Zürich.
Sie trinken früh am Morgen eine ganze Kalebasse davon. Das wirkt stärker als 4 Tassen Kaffee. Das ist sehr nützlich, wenn man webt oder andere sich ständig wiederholende Arbeiten verrichtet.
Doch Yoko gerät durch den Klimawandel zunehmend unter Druck. Und auch die Kofan sind in Bedrängnis. Durch Rohstoffabbau, illegale Entwaldung, Wilderei und bewaffnete Konflikte. Genau solche Zusammenhänge untersucht die neue Studie nun erstmals für den gesamten Amazonasraum, erklärt Patrick Rordans von der Umweltorganisation Conservation International.
Das Besondere an unserer Studie ist, wir verknüpfen die Klimamodelle mit den Gebieten, in denen bestimmte indigene Sprachen gesprochen und in denen bestimmte Pflanzen genutzt werden. So können wir sehr genau zeigen, wen die Verschiebung der Pflanzenareale trifft, warum das wichtig ist und welches Wissen über diese Pflanzen verloren gehen könnte.
Dafür hat das Team eine Datenbank mit mehr als 90.000 Berichten über die Nutzung von Amazonaspflanzen ausgewertet. Aus historischen Quellen, Forschungsarbeiten und ethnobotanischen Studien, veröffentlicht zwischen 1504 und 2023.
So in our database we recorded.
In unserer Datenbank haben wir mehr als 5600 Pflanzenarten erfasst, die von indigenen, aber auch von lokalen, nicht-indigenen Gruppen genutzt werden. Diese mehr als 5600 Arten entsprechen ungefähr einem Drittel der dokumentierten Samenpflanzenflora Amazoniens.
Es geht also nicht um einige wenige Heilpflanzen, sondern um ein breites Wissenssystem. Pflanzen liefern Nahrung, Medizin, Baumaterial, Fasern und Farbstoffe und spielen in Ritualen und im Alltag eine Rolle. Der Klimawandel droht nun, rund 30% der 5600 Pflanzenarten aus den Gebieten zu verdrängen, in denen sie seit Generationen gesammelt und genutzt werden. Eine Art wächst dann vielleicht noch irgendwo im Amazonasbecken, aber nicht mehr dort, wo Name und Anwendung weitergegeben werden. Außerdem sind viele Anwendungen nur bei jeweils einer einzigen ethnischen Gruppe dokumentiert. Das macht diese Fälle besonders verletzlich. Verschwindet die Sprache, verschwindet auch das Wissen über diese Pflanzen.
Wenn die Vorhersagen der Sprachwissenschaftler stimmen und viele bedrohte Sprachen bis Ende des Jahrhunderts verschwinden, dann würden nach unserer Schätzung etwa 26% dessen verloren gehen, was wir das indigene Wissensnetz nennen. Und von diesen 26% entfällt etwa die Hälfte auf medizinische Anwendungen.
Im Amazonas droht also nicht nur die Artenvielfalt verloren zu gehen, sondern auch Wissen, das in Sprachen, Ritualen und Alltagspraktiken verankert ist. Einen Hoffnungsschimmer gibt es, wie das Beispiel Yoko zeigt. Im Gebiet der Kofan wurde ein Schutzgebiet für Heilpflanzen eingerichtet, das wilde Bestände kultureller Schlüsselarten bewahren soll, darunter auch den pflanzlichen Wachmacher. Das Wissen darum wird aber nur erhalten bleiben, wenn es weitergegeben und im Alltag genutzt wird.
Ein Beitrag von Dagmar Röhrlich war das, wie der Klimawandel Wissen zerstören könnte, das hunderte Jahre alt ist. Noch früher, vor gut 15.000 Jahren, da streiften große Raubkatzen mit riesigen Reißzähnen über den nordamerikanischen Kontinent. Nämlich die Säbelzahnkatze Smilodon fatalis. Und ungewöhnlich viele Skelette dieser Tiere, die wurden in einer ehemaligen Teergrube gefunden. Die trägt den Namen La Brea und liegt im heutigen Großraum Los Angeles. Und sie bietet einen Schnappschuss in die Zeit, als die Säbelzahnkatzen gerade ausgestorben sind. Ein Grund, der zum Aussterben beigetragen beigetragen haben könnte, den hat ein Forschungsteam jetzt im Fachblatt Frontiers in Veterinary Science beschrieben. Und alles beginnt mit einer Beobachtung, die der Studienautor und Züricher Veterinärmediziner Hugo Schmökel gemacht hat, als er das erste Mal die Labrea-Knochen sah. Und ich habe ihn vor der Sendung gefragt, was er da Ungewöhnliches an den Knochen gesehen hat.
Ja, am meisten waren es diese Wirbelveränderungen, die sehr groß und sehr stark sind verglichen zu Hunden und Katzen. Die anderen Knochen, ja, da hat es auch Krankheiten, aber die waren nicht so extrem auffällig. Und diese Veränderungen, die sind so interessant, dass ich mich entschlossen habe, wieder nach La Brea zurückzugehen und diese Knochen anzuschauen und dann auch CT-Studien zu organisieren.
Ja, und dabei haben Sie dann auch gesehen, dass einige dieser Knochen Anzeichen von spinalen Tumoren haben, die man auch heute aus Haustieren kennt. Wie häufig wurde das denn gefunden bei diesen knapp 1000 Säbelzahnkatzenskeletten, die man dort rekonstruiert?
In der Publikation haben wir jetzt 3 Fälle, weil meine Kolleginnen, die Mitautorinnen, das sind Radiologen, also ausgebildete Spezialisten, die in Zürich arbeiten, wir wollten übereinstimmen. Es hat vielleicht noch 2, 3 andere Knochen, die vielleicht auch noch Tumoren hatten. Also wir sind irgendwo zwischen 3 und 6 Wirbel haben wir gefunden mit Anzeichen von diesem Nervtumor.
Und das ist bei knapp 1000 Säbelzahnkatzen häufig, 3 von 1000, oder ist es eher selten, oder wie würden Sie das einschätzen?
Es ist verglichen mit anderen Tieren oder dem Mensch sehr häufig. Also es ist ungefähr 1000-mal häufiger, als dass wir das beim Mensch dokumentiert haben. Das ist schon sehr auffällig, 1000-mal mehr.
Eine Theorie, die Sie dann in der Studie aufstellen, ist eben, dass es deutlich häufiger bei Säbelzahnkatzen damals auch vorkam, diese Tumore. Jetzt könnte es aber auch einfach sein, dass eben besonders viele Säbelzahnkatzen mit diesen Tumoren in diese Teergrube gelangt sind, weil sie keine andere Beute mehr jagen konnten. Also was glauben Sie denn, wie häufig war diese Art von Tumoren tatsächlich damals?
Das können wir nicht beantworten, ganz genau, weil La Brea ist so ein Spezialfall, weil es da wirklich ungefähr 1000 Säbelzahnkatzen-Skelette hat, die vollständig sind. Es gibt keinen anderen Ort auf der Welt, wo man nur annähernd so viele Skelette gefunden hat. Aber es ist halt ein Spezialfall La Brea und wir wissen nicht, wie es den anderen Katzen im Rest des Kontinentes gegangen ist.
Ja, und trotzdem sieht es ja so aus, dass zumindest bei diesen Katzen diese spinalen Tumore häufiger vorkamen. Was kann denn da auch ein Grund sein? Ich meine, die Katzen haben sich ja damals im Aussterben schon befunden eigentlich.
Ja, genau. Also das ist die zweite Besonderheit von La Brea. Diese Fossilien, die decken die Zeit des Aussterbens dieser großen Katzen und des Schattenwolfs und Mammut und alle diese großen Tiere der Eiszeit sind genau in dieser Zeit ausgestorben, als sie auch in diesen Fallen von diesem Asphalt gefangen wurden. So, wir können davon ausgehen, dass das nicht mehr ganz gesunde Tiere gewesen sind, dass die eingezüchtet sind. Wir vergleichen das mit heutigen Tieren, die am Aussterben sind, die auch solche Veränderungen entwickeln.
Einfach weil der Genpool kleiner wird, wenn sie aussterben und es mehr Inzucht gibt, kann man das so sagen?
Ja, genau. Also wenn Populationen zurückgehen aus irgendeinem Grund, das kann Klima sein, Jagd oder wir verdrängen einfach die Tiere aus ihrem Lebensraum, dann hat es natürlich auch nicht mehr so viel Partner, um Junge zu haben, also dann steigt die Inzucht automatisch an.
Ja, vielleicht noch als letzte Frage, was sind denn jetzt Folgeforschungen, die man an diese Studie anschließen müsste, um diesen Prozess, diesen Mechanismus besser zu verstehen?
Im Moment haben wir keine DNA-Analysen. Das ist sehr schade, dass der Asphalt, so diese Chemikalie, hat zwar die Knochen extrem gut erhalten, aber gleichzeitig auch die DNA zerstört. Und solange wir keine DNA analysieren können, können wir die Inzucht nicht besser studieren. Also müssen wir eben Populationen anschauen, die heute leben und dann diese Befunde vergleichen mit dem, was wir in La Brea gefunden haben.
Das sagt der Veterinärmediziner Hugo Schmökel. Heizen, das trägt in Deutschland aktuell noch erheblich zu unserem CO2-Ausstoß bei. Darum braucht es klimafreundlichere Heizmethoden. Ja, und die Diskussionen um Wärmepumpen für Haushalte, die dürften noch vielen im Kopf sein. Doch es geht auch noch größer, sehr viel größer. Denn die Firma Rheinenergie, die hat nun mit dem Bau einer sogenannten Flusswasserwärmepumpe begonnen, mit der Wasser aus dem Rhein die Fernwärmeversorgung für tausende Haushalte in Köln sichern soll. 280 Millionen Euro soll das Projekt kosten und laut dem Unternehmen die größte Flusswärmepumpe Europas werden. Und Hans Kretschmer, der hat die Baustelle für uns besucht.
Wo normalerweise die Fernwärmeversorgung der Stadt Köln gesichert wird, schaufeln Bagger gerade Erdmassen umher. Eine staubige Baustelle, so groß wie zwei Fußballfelder, direkt am Rhein, neben den Gas- und Dampfkraftwerken Köln-Niehl. Ein optimaler Standort, sagt Alexander Felk, der das Projekt bei Rheinenergie leitet.
Weil die Infrastruktur da ist, ne? Fernwärmeanbindung, Stromanbindung, Zugang zum Hafen und dann natürlich auch nicht weit weg der Rhein.
Die geplante Flusswasserwärmepumpe soll Wärme aus dem Rheinwasser entnehmen und in das bestehende Fernwärmenetz einspeisen. So will Rheinenergie in Zukunft 50.000 Haushalte beheizen. 100.000 Tonnen CO2 will das Energieunternehmen so pro Jahr einsparen. Doch bis dahin muss noch einiges gebaut werden. Alexander Felk zeigt auf eine rechteckige Betonplatte nahe der Hafenkante. Stäbe ragen aus der Platte, Bauarbeiter montieren Bretter.
Alles, was jetzt hier mit Beton ausgegossen wird, ist quasi ein Gebäude unterteilt in drei Zellen und in jeder Zelle steht eine Wärmepumpe und jede Wärmepumpe macht quasi 50 Megawatt. Das heißt, in Summe haben wir dann 150 Megawatt. Das heißt, die Anlage besteht insgesamt aus drei Modulen, die parallel verschaltet sind.
Wenn die alle zusammenarbeiten, sollen 7,5 Kubikmeter Rheinwasser pro Sekunde, also etwa 50 Badewannen, durch die Flusswasserwärmepumpen fließen. Die sollen ähnlich wie Haushaltswärmepumpen arbeiten. Die Wärme des Rheinwassers lässt ein Kältemittel verdampfen, ein Kompressor verdichtet das Gas und erhöht damit die Temperatur. Im Kondensator gibt das Kältemittel die Wärme ab und verflüssigt sich wieder.
Der Unterschied zwischen einer Großwärmepumpe und einer Haushaltswärmepumpe ist primär natürlich in der Leistung, also der Heizleistung. Technisch gesehen kann man das vor allen Dingen daran festmachen, dass sich die Verdichter, also das Gerät, was eben in der Wärmepumpe das Kältemittel zusammendrückt und für die Erwärmung sorgt, ein anderer Typ ist. Bei Haushaltswärmepumpen findet man typischerweise sogenannte Scrollverdichter, bei größeren Anlagen dann Schrauben und Kolben und bei den ganz großen Anlagen Turboverdichter.
Die erzeugen den hohen Druck, indem sie rotieren. Ganz ähnlich wie Flugzeugtriebwerke, erklärt Fabian Ahrens. Er forscht an der Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geotechnologien an thermischen Energiesystemen. Obwohl er die Flusswasserwärmepumpe von Rheinenergie nicht mitentwickelt hat, weiß er, die Turboverdichter sind nicht nur dafür da, um mit den schieren Wassermassen klarzukommen, sondern auch, um das Wasser genügend zu erhitzen. Anders als Haushaltswärmepumpen müssen sich Großwärmepumpen an der Temperatur des Fernwärmenetzes orientieren. In Deutschland liegt die meist zwischen 90 und 120 Grad Celsius. Um die Heizflüssigkeit so stark zu erwärmen, sollen die Turboverdichter in 8 Stufen arbeiten. Druck und Temperatur steigen in jeder Stufe weiter an. Die Temperatur des Fernwärmenetzes abzusenken klingt da eigentlich einfacher.
Das ist allerdings technisch herausfordernd und setzt voraus, dass quasi im Gleichschritt auch die Gebäudesanierung stattfindet, damit eben auch die Häuser, die diese hohe Anschlusstemperatur im Moment noch brauchen, dann auch mit dieser niedrigeren Temperatur zurechtkämen.
Die Flusswasserwärmepumpe in Köln-Niehl soll die größte ihrer Art in Europa werden. Und auch in anderen Teilen Deutschlands sind ähnliche Vorhaben geplant. Fabian Ahrens glaubt, Wärmepumpen an Gewässern werden in den nächsten Jahren wichtiger. Er sieht hier großes Potenzial. Einen Teil davon will Rheinenergie mit der Flusswasserwärmepumpe in Köln-Niehl nun ausschöpfen. Vergangene Woche wurde der Grundstein für die Anlage gelegt. Wann die ersten Wohnungen in Köln mit Fernwärme aus dem Rhein geheizt werden, dafür hat Alexander Felk einen klaren Plan.
Ja, jetzt geht's mit Vollgas voran und dann sind wir 2028 so weit, dass wir dann das Ganze in Betrieb setzen können.
Doch in Köln dürfte nicht lange die europaweit größte Flusswasserwärmepumpe stehen. In Mannheim laufen schon die Planungen für eine noch größere Anlage.
Ein Beitrag von Hans Kretschmer. Und hier geht es jetzt weiter mit den Meldungen aus der Wissenschaft. Heute von und mit Michael Stang.
Quecksilber ist ein Schadstoff, der selbst in abgelegenen Gebieten wie der Antarktis nachweisbar ist. Ein internationales Forschungsteam hat nun mithilfe von 16 Sedimentkernen rekonstruiert, welche Mengen des Schwermetalls in den vergangenen 200 Jahren auf die antarktische Halbinsel und umliegenden Meeresgebiete gelangt sind. Demnach reichert sich Quecksilber auf dem Festlandsockel rund um die antarktische Halbinsel mit einer Rate von etwa 93 Mikrogramm pro Quadratmeter und Jahr an, heißt es im Fachblatt PNAS. Diese Rate ist etwa doppelt so hoch wie die durchschnittliche Quecksilberakkumulationsrate auf anderen Festlandsockeln. Den Studienautoren zufolge entwickelt sich die antarktische Halbinsel damit zu einer aktiven sekundären Quelle für Quecksilberbelastungen.
Die Zahl der Ebola-Fälle steigt weiter.
Seit Ausbruch der Ebola-Epidemie in der Demokratischen Republik Kongo sind inzwischen mehr als 3.200 Infektionen registriert worden. Von den Erkrankten starben mehr als 1.400, wie aus offiziellen Zahlen hervorgeht. Verursacht wird der Ausbruch von der seltenen Bunjibutio-Variante des Virus, gegen die es bislang weder einen Impfstoff noch eine spezifische Behandlung gibt. Der Ebola-Ausbruch im Nachbarland Uganda ist nach Angaben der dortigen Regierung hingegen beendet. Uganda sei komplett Ebola-frei, erklärte heute Gesundheitsminister Chris Bariumunsi. Der letzte Ebola-Infizierte wurde laut einer vom ugandischen Gesundheitsministerium veröffentlichten Erklärung am 16. Juni entlassen. Damit sind mindestens 42 Tage ohne eine Neuinfektion vergangen, nach denen ein Ausbruch als beendet gilt. Insgesamt hatte es in Uganda 20 Fälle gegeben, zwei Erkrankte starben.
Drei Raumfahrer haben ihren Dienst auf der ISS beendet.
Nach 8 Monaten im Weltall sind 2 russische Kosmonauten und ein US-amerikanischer Astronaut zur Erde zurückgekehrt und nach Angaben der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos sicher in der kasachischen Steppe gelandet. Die 3 Raumfahrer waren Ende November vergangenen Jahres zur internationalen Raumstation ISS geflogen.
Ein Erdbeben hat Japan erschüttert.
Nach Angaben der Nationalen Wetterbehörde hatte das Beben die Stärke 7,1. Das Epizentrum lag in der südlichen Region Kumamoto. Ersten Berichten zufolge gab es mehrere Verletzte und Tote. In rund 50.000 Haushalten fiel der Strom aus. Japans Regierungschefin Takaichi wies die Ministerien an, nötige Notfallmaßnahmen zu treffen. Auch galt zunächst eine Warnung vor Flutwellen von bis zu 1 Meter Höhe, die aber später zurückgenommen wurde. Die UN-Aufsichtsbehörde teilte mit, die japanische Atomaufsicht habe sie darüber informiert, dass im Kernkraftwerk Sendai keine Schäden oder Sicherheitsprobleme aufgetreten seien.
Frühe Menschen waren größer als angenommen.
In Kenia hat ein internationales Team an einem ehemaligen Seeufer 21 frühmenschliche Fußabdrücke entdeckt. Die 1,4 Millionen Jahre alten Spuren stammen von Paranthropus boisei. Diese Vertreter gelten als Seitenzweig im menschlichen Stammbaum. Sie unterscheiden sich deutlich von den damals gleichzeitig dort lebenden Vertretern von Homo erectus, die als direkte Vorgänger aller heutiger Menschen gelten. Die Analyse der Fußabdrücke im Fachblatt PNAS legt nahe, dass die Verursacher der Abdrücke bis zu 1,80 Meter groß waren und damit deutlich größer als bislang angenommen. Bei der Frühmenschenarten haben über Hunderttausende von Jahren hinweg denselben Lebensraum geteilt. Es ist nur wenig darüber bekannt, wie diese beiden Spezies ihre Ressourcen nutzten und Konkurrenz vermieden.
Sternzeit, 28. Juli. Eine Sonnenfinsternis und das erste Himmelsfoto. Am 28. Juli 1851 zog eine totale Sonnenfinsternis quer über Grönland, Südskandinavien, Ostpreußen, die Ukraine bis zum Kaspischen Meer. Dabei gelang auf der Sternwarte Königsberg das erste brauchbare Foto eines Himmelsereignisses. Damals experimentierte Johann Julius Berkowski mit der Daguerreotypie, einer frühen Fotografietechnik. Sie ließ sich nur bei sehr lichtstarken Objekten anwenden und erforderte eine lange Belichtungszeit. Während der Totalität belichtete Berkowski 84 Sekunden lang. Sein Teleskop hatte nur 6 cm Linsendurchmesser und nicht einmal 1 Meter Brennweite. Das Foto zeigte erstmals die Strukturen der Korona, der Sonnenatmosphäre. Zudem waren die Protuberanzen zu erkennen, glühende Materiewolken, die von der Sonnenoberfläche explosionsartig aufsteigen. Bis dahin waren die Astronomen allein auf Zeichnungen angewiesen, hatten aber keine objektiven Bildinformationen von Finsternissen. Diese Aufnahme der Totalität ist in mancher Hinsicht der Beginn der Astrophysik, zumindest im Bereich der Sonnenforschung. Mehr als ein halbes Jahrhundert später meinte der Potsdamer Astrophysiker Julius Scheiner, Johann Berkowskis Foto sei die älteste koelestische Aufnahme von wissenschaftlichem Werte. In gut zwei Wochen, am 12. August, kommt es wieder zu einer totalen Sonnenfinsternis in Europa. Dann verdunkelt sich die Sonne über Island und Spanien. Dabei werden sicher Millionen Fotos entstehen, aber fast alle ohne wissenschaftlichen Wert.
Und mit dieser Sternzeit geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Mein Name ist Maximilian Prose. Kommen Sie gut durch den Abend.